Schönen Science-Samstag. Hallo.
Hallo.
Ach, es ist so schön, dass wir auch immer jetzt immer mehr von euch lesen. Ihr schreibt uns so liebe Kommentare. Zum Beispiel hat sich Belly gemeldet. Sie hat geschrieben, ich habe in den letzten 2 Monaten tatsächlich euren kompletten Podcast durchgehört und muss jetzt warten.
Das ist krass.
Belly, keine Sorge. Heute ist wieder Samstag.
Ja, genau. Wir müssen vorausrechnen, wie viele Stunden das sind. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen.
Macht man noch irgendwas anderes dann?
Es ist wirklich so eine kleine Sucht wahrscheinlich. So.
Ja.
Ich kenne das auch, wenn man einen neuen Podcast entdeckt und dann hört man alles von Anfang bis quasi aktuell durch. Und das ist wie so, ich habe sogar mal Verabredungen abgesagt, weil ich Podcasts durchgehört habe.
Oh, das ist ja dann wirklich, das sind schon Suchtanzeichen, würde ich sagen.
Ja, ja, also weißt du, wenn ich dir das nächste Mal absage, was los ist. Aber ja, Belly, also feel you und wie schön, dass das unser Podcast ist.
Und
so
wenn
cool.
ihr solche Anzeichen bei euch beobachtet, macht euch keine Sorgen. In diesem Fall ist das, glaube ich, alles ganz unbedenklich, denn ihr werdet immer was Neues lernen und wir freuen uns extrem, dass ihr uns zuhört. Astrid hat zum Beispiel auch kommentiert, ich liebe jede Folge und jeden Science-Sack, den ihr aufnehmt. Ich höre euren Podcast schon sehr lange. PS, könnt ihr mich vielleicht im Podcast grüßen? Na klar,
machen
wir, liebe Astrid. Schön, dass auch du da bist.
Service grüßen machen wir hier super gerne. Aber auch alle anderen Nachrichten, die ihr uns schreibt, lesen wir oder holen sie hier in den Podcast und wie auch immer. Und zumindest wir freuen uns über jede Nachricht. Also wo auch immer ihr wollt, könnt ihr uns schreiben. Alle Möglichkeiten, wie ihr uns erreicht, stehen in den Shownotes, also in diesem Text unter der Folge.
Genau.
Wir lieben diesen Austausch mit euch. Haltet gerne daran fest. Und wenn ihr mögt, gebt doch auch Sterne und Bewertungen. Mhm. Das hilft uns auch sehr, damit wir lange weitermachen können und viele, viele, viele Geschichten erzählen können. Denn davon gibt es wirklich genug.
Ja.
Heute möchten wir euch einen Erfinder vorstellen, der besonders groß gedacht hat. Er hatte da so eine Vision und eventuell wird sie sogar gerade Wirklichkeit.
Ja.
Wir sprechen heute über Horst Bendix und das größte Windrad der Welt.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Wenn man bei dieser Geschichte vorne anfangen möchte, dann ist das gar nicht so einfach, denn wir können euch zwar sagen, Horst Bendix, der ist im Mai 1930 geboren, also vor 95 Jahren, aber dann kommt erstmal sehr lange sehr wenig Information. Also über sein Leben ist eigentlich gar nicht viel bekannt.
Schade.
Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo er Ingenieur wird. Damit geht seine Geschichte quasi los. Und richtig berühmt wird er dann eigentlich erst mit 90 plus.
Ja, das muss man auch erstmal schaffen, in dem Alter dann erst berühmt zu werden. Ne?
Ja, mit Ü90.
Ja, das ist ziemlich stark. Wobei man sagen muss, an Horst hat es nicht gelegen. Er war immer da, seine Ideen waren immer da, seine Passion war immer da, aber er bzw. seine Ideen waren irgendwie nicht so richtig gut sichtbar.
Mhm.
Wie sich das geändert hat, das werden wir euch gleich erzählen.
Ja, vielleicht mal kurz, wo müssen wir Horst eigentlich verorten? Also Horst Bendix ist Leipziger, das heißt, er lebt und arbeitet viele Jahre seines Lebens in der DDR. Er war auch Teil der kommunistischen Partei SED. Wie er sagt, war er da drin, weil er wollte, dass Frieden im Land herrscht. Er hat in Leipzig beim Kirov-Werk gearbeitet. Er wird da sogar Chefkonstrukteur und Spezialist für Braunkohlebagger und Kräne. Also, wenn ich Kräne sage, meine ich wirklich riesige Kräne, die so groß waren, dass sie zum Beispiel daran beteiligt waren, den Berliner Fernsehturm zu konstruieren. Das heißt, diese Firma, in der Horst arbeitet, die hat auch schon große Visionen und hat so ganz, ganz große Bauprojekte, wo er jetzt mitdenkt.
Das finde ich so toll, wenn man dann an so einem Bauprojekt beteiligt war und quasi Generationen danach noch auf dieses Bauobjekt schauen, da hochfahren und so weiter. Also das
wenn
ist
das
ja
so ein richtiges Symbol wird so, für so
es ist
Stadt,
ein Symbol,
ne?
Ja. Es ist komplett gehört zur Skyline dazu. Und dann kannst du immer sagen, so, hier, da habe ich mitgewirkt. Da habe ich die Kräne konstruiert. Also das finde ich echt beeindruckend. Er hat sich aber auch Lösungen für kleinere Probleme ausgedacht, ja, sag ich mal. Nicht ganz so große. Zum Beispiel eine faltbare Garage, weil sein Auto, das war so ein typisches DDR-Auto, Wartburg, und dieses Auto brauchte eine Garage. Das Problem kennen auch viele Menschen, die zum Beispiel auch in der Stadt wohnen, die immer einen Parkplatz suchen. Und ja, er brauchte eine Garage, die besonders lang war. Und deswegen entwickelt er eben diese faltbare Garage. Ich finde, sowas könnte man hier in Köln vielleicht auch entwickeln, wenn man hier in der Innenstadt.
Das auch dabei, ich mein, ne? Hättest du ein Anwendungsbeispiel?
Ich brauche nicht unbedingt eine faltbare Garage. Das Auto muss nicht unbedingt überdacht stehen. Das ist mir wirklich wurscht. Aber so,
es braucht einen Platz.
Ja, genau. Wobei ich ja auch Fan davon bin, dass nicht so viele Autos in der Stadt stehen. Aber wenn man aufs Auto angewiesen ist und ein Plätzchen sucht, wäre sowas Faltbares doch ganz nett.
Schon, ne?
Auf jeden Fall hat er sich das quasi selbst entwickelt, ziemlich smart. Und für seine Ingenieurarbeit bekommt er sogar zweimal den Nationalpreis. Das ist in der DDR eine Auszeichnung für besondere naturwissenschaftliche oder technische Leistungen. Also er liebt es einfach, über technische Lösungen nachzudenken und hört damit auch nicht auf, als er 1995 in Rente geht. Wir erinnern uns, er ist 1930 geboren. Also Wahnsinn, er hat eine lange Zeitspanne gearbeitet.
Ich glaube, so schnell haben wir jetzt auch noch keine Geschichte erzählt, dass die Leute dann schon in Rente waren. Also die ersten Minuten hier sind jetzt gerade mal rum und der Mensch, über den wir reden, ist schon in Rente.
Mhm.
Und 1995, das ist ja so eigentlich die Zeit, als wir dann geboren sind, da ist er in Ruhestand gegangen. Aber das bedeutet jetzt nicht keine Ideen mehr. Im Gegenteil.
Keine Ruhe mehr.
Keine Ruhe. Denn jetzt im Ruhestand wird ihm ein Thema begegnen, das das größte Projekt sein wird, das er jemals versucht hat zu lösen.
Mhm.
Also ihr müsst wissen, Problem lösen, das ist für ihn jetzt nicht nur ein Beruf, nicht nur ein Hobby, nicht nur ein Spaß, sondern es ist sein Lebensprinzip. Also er versucht einfach, jedes Problem, was er sieht, zu lösen, am liebsten auf so eine praktische Art. Aber das, was jetzt kommt, das wird etwas aufwendiger, könnte man sagen. Zumindest etwas aufwendiger, als jetzt so eine Garage zu bauen. Es wird eine etwas andere Nummer.
Eine etwas andere, ja. Er nimmt sich jetzt ein Problem vor, und zwar die Windkraft in Deutschland zu verbessern. Genauer die Windkraftanlagen, also genau, die Windenergie erzeugen.
Ja.
Er ist ja Ingenieur, also hat er da einen Draht zu und liest sich da auch ein. Und dann liest er davon, dass der Wind weiter oben viel stärker ist als Wind auf der Höhe, auf der sich Windräder normalerweise drehen. Also zu der Zeit sind die so um die 250 Meter hoch, was ja auch schon enorm ist. Also das ist riesig. Aber er denkt sich jetzt, was wäre, wenn sie 380 Meter hoch wären? Also noch mal eine ganze Ecke größer als die Windräder, die es schon bisher gibt.
Ja, vielleicht, damit ihr euch mal ein bisschen vorstellen könnt, über was für Höhen wir da eigentlich sprechen. Der Kölner Dom, der ist gerade mal 160 Meter hoch. Der Eiffelturm ungefähr 330. Und er möchte jetzt was bauen, was also höher ist als der Eiffelturm. Ein Windrad, was höher ist als der Eiffelturm.
Ja.
Boah, ist so eine krasse Vorstellung. Ich weiß nicht, warst du mal oben auf dem Eiffelturm auf dieser Aussichtsplattform?
Leider nicht, nee.
Auch nicht, die ist so bei 300 Metern. Aber ich finde, man merkt es auch schon, den Kölner Dom bin ich mal hochgelaufen.
Ja, bin ich letztens sogar erst hochgelaufen.
Ach, guck, ja.
Ja.
Und also vielleicht kennt ihr das aber auch von so anderen Aussichtspunkten. Alleine da ist es ja oben schon immer sehr windig.
Ja, stimmt.
Ja. Und das ist wirklich so was man selber da fühlen kann, wenn man mal so hoch geht. Und was er eben auch liest, dass je höher du gehst, der Wind viel stärker ist. Und deswegen interessiert ihn das so sehr. Es ist nämlich sogar bei Wind so, das ist ein Energiepotenzierer. Das bedeutet, die Windgeschwindigkeit steht in der Formel für die Leistung hoch 3 drin. In der Praxis bedeutet das, und das ist das Wichtigste, was ihr euch davon merken müsst, wir können euch diese genaue Formel nochmal verlinken, aber in der Praxis bedeutet das, wenn der Wind doppelt so schnell ist, dann trägt er das Achtfache an Energie in sich. Also nicht nur das Doppelte, sondern das Achtfache. Ja. Das heißt, es ist viel, viel effizienter, wenn man das Windrad irgendwie höher bauen kann, an eine Stelle, wo der Wind einfach schneller ist und man damit viel mehr Energie abfangen kann.
Ja, also es würde sich auf jeden Fall lohnen, Windräder höher zu bauen, das ist sicher. Mhm. Aber wie könnten die jetzt so praktisch aussehen? Also ja. Dann würden ja jetzt so, also kommen quasi andere Probleme auf dieses Windkraft zu, denn dann würden die Biegekräfte sie wahrscheinlich sofort umwerfen.
Das wären dann wie so Streichhölzchen. Ne?
Genau, die einfach umknicken würden. Ja, genau, ja. Die man wahrscheinlich gar nicht erst aufstellen könnte. Und Horst hat jetzt die Idee, sie eher zu konstruieren wie so Strommasten, also mit Stahlrohren, die insgesamt leichter sind und billiger. Also nicht dieses klassische Windrad, ne, mit quasi ein Windradstamm, eine Säule, wo dann das Windrad dran ist, sondern eben klassisch wie Strommasten.
Ja, also mindestens mit drei Beinen quasi.
Genau, weil es so viel stabiler ist als eben, du hast eben das Bild Zahnstocher gesagt. Also ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Und der Generator des Windrads, den Horst da entwickelt, wäre dann nicht oben, sondern unten. Und dadurch kommt man besser dran. Und der Schwerpunkt der ganzen Konstruktion verändert sich auch. Also wenn er oben ist, dann ist ja oben der Schwerpunkt und das Ganze ist oben schwerer und würde dadurch noch eher umknicken. Also er hat da schon so ein paar Ideen, damit das Ganze dann auch stabil ist, die ja ziemlich genial klingen.
Auch ganz spannend, weil das sind eigentlich Ideen, mit denen man früher schon mal gearbeitet hatte. Bei Windmühlen war das auch eigentlich so, dass die ihren Schwerpunkt eher unten hatten. Ja, deswegen bedient er sich so ein bisschen an auch Bewährtem und trotzdem ist der Gedanke total neu. Er überlegt sich dann natürlich, wie kann man diese Bewegung der Rotorblätter nach unten bewegen, dass die auch beim Generator ankommt. Und seine Idee ist, das zu übertragen mit einem flachen Riemen, der durch ein Stahldrahtseil verstärkt ist. Und er überlegt sich noch eine Besonderheit, damit das Windrad immer optimal im Wind steht, also nicht nur besonders hoch ist, sondern auch noch optimal so gedreht ist. Und deshalb möchte er, dass das komplett drehbar ist und auf einer drehbaren Bodenplatte steht. Und da kommt jetzt auch wieder so ein bisschen ins Spiel, dass er da bei diesem Fernsehturmbau beteiligt war. Denn der Fernsehturm dreht sich ja auch oben.
Ja.
Und dieses Drehelement, das hat er auch mitentwickelt. Also drehen war auch irgendwie so ein Ding, was ihn fasziniert hat.
Die Höhe war sein Ding und genau, dieses Drehen in der Höhe. Also ja, er hat da wirklich eine große, große Vision und meldet tatsächlich seine Idee dann auch 2016 zum Patent an. Er ist da schon 86 Jahre alt, also unglaublich. Ja. Diese Vision hat so sehr in seinem Kopf festgesessen, dass er überhaupt nicht dran gedacht hat, da in Ruhestand zu gehen und deswegen dann ja auch noch ein Patent anmeldet. 2018 wird es dann vom Europäischen Patentamt auch genehmigt, aber Realität ist seine Idee da noch lange nicht. Und er geht jetzt auch immer wieder auf Messen, nimmt Kontakt zu Herstellern auf, zieht mit seiner Idee wirklich umher, aber irgendwie möchte niemand so richtig an seinen Höhenwindrad glauben und das bauen. Alle haben eher Angst, dass das finanzielle Risiko zu groß sein könnte, weil sie mit den jetzigen Windrädern ja auch ganz gut fahren. Ja. Und das muss man ja erstmal finanzieren, bevor da ja was zurückgespeist wird. Und wenn man das so hört, wie gigantisch das geplant ist, dann versteht man diese Sorgen ja auch ganz gut, ne?
Ja, und es gibt halt noch keinen Prototyp. Also das Unternehmen, was jetzt anfängt, würde das halt zum allerersten Mal bauen. Aber das nagt jetzt auch schon so ein bisschen an Horst, muss man sagen. Obwohl er natürlich seit Jahren für diese Idee brennt, beginnt er langsam schon auch zu zweifeln, weil er so viele Absagen bekommt und er sich einfach fragt, werde ich überhaupt jemals noch jemanden finden, der an diese Idee glaubt? Also er ist halt nicht mehr der Jüngste. Mhm. Es gibt so ein sehr schönes Porträt von der Zeit über ihn. Die haben ihn nämlich auch getroffen. Das werden wir euch auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung. Darin steht, wie aufopferungsvoll er wirklich über Jahre hinweg an dieser Idee gearbeitet hat, in seinem Arbeitszimmer. Also ich denke mir so, er war ja nicht nur im Ruhestand, er war irgendwann 80 plus.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich so sehe mit 80 plus, dass ich da jeden Tag das Gleiche mache und im Arbeitszimmer sitze. Also wir können mal kurz vorlesen aus diesem Text. Seine Tage sahen immer gleich aus. Um 9 Uhr setzte er sich an den Schreibtisch und dachte über sein Windrad nach. Mittags rief ihn seine Frau zum Essen. Am Nachmittag ging es weiter. Und selbst abends, wenn seine Frau einen Film schaute, nahm er seine Hörgeräte raus und dachte weiter über das Windrad nach. Er fuhr nicht in den Urlaub, er riskierte Streit mit seiner Frau.
Ja. Ich finde es auch in dem Part mit den Hörgeräten finde ich auch besonders stark. Also er war quasi auch nicht mehr ansprechbar. Ja. Ja. Ja, und er war auch nicht mehr ansprechbar. Er war nur noch so mit seinen Gedanken in seinem Kopf. Also ja, nicht mal das hat er sich quasi gelassen. Also er hat sich da wirklich so komplett abgeschottet.
Jeden Tag.
Und nur noch über dieses Windrad nachgedacht. Ja. Ja. Und wie deprimierend muss es gewesen sein, wenn das dann einfach nicht umgesetzt wird. Also
ja.
Er Hut ab, dass er dran geblieben ist.
Sein Leben investiert für diese Idee.
Zumindest, ja, sozusagen so die letzte Lebenshälfte.
All
ne?
seine Gedanken. Also, puh. Ja.
Ja, zweimal hatte er dann sogar einen Schlaganfall, aber auch das hält ihn nicht auf. Nur allmählich ja so die Zweifel, ob sich noch jemand für seine Idee interessieren könnte. Und mit 89 macht er dann den allerletzten Versuch. Das finde ich sehr mutig, was er da dann nochmal ausprobiert. In Leipzig eröffnet die Bundesagentur für Sprunginnovationen ein Bundesinstitut, das Innovationen fördern möchte, die Sprünge in Sachen Fortschritt ermöglichen. Also finde ich irgendwie so ein ganz witziger Titel auch.
Ja, schöner Titel, ne?
Wirklich Sprünge und der Sprung würde jetzt nach oben gehen quasi. Und ja, da ist er ja genau richtig. Und während dieser Eröffnung trifft er auf dem Gang vor den Toiletten zufällig den Direktor des Instituts, Rafael Laguna. Und Horst packt jetzt quasi die Chance beim Schopfe und überreicht ihm ein kleines blaues Notizbuch. Sein kleines blaues Notizbuch, wo alles drinsteht. Und in dieses Buch hat er all seine Pläne handschriftlich reingeschrieben und gezeichnet. Und er denkt sich jetzt, wer, wenn nicht der Direktor dieses Sprünge-Instituts, nenne ich es jetzt mal, kann meine Idee am Ende umsetzen. Ja, und drückt ihm einfach das Notizbuch in die Hand. Ganz spannend, dass das so, weiß nicht, ich glaube, vielleicht wurde der ein oder andere Deal schon mal auf einer Toilette abgeschlossen.
Ja.
Ich glaube, das ist gar nicht mal so ein schlechter Ort, um nochmal so hier per Du quasi jemandem so die Ideen zuzuschieben.
Wir hatten doch auch hier bei der Folge mit Katharine Carico, die hat auch den Kollegen, mit dem sie dann am Ende so die Durchbrecher-Idee hatte, am Kopierer, da haben sie sich getroffen. Ich glaube, das sind oft dann so diese Kaffeeküchenmomente, wo echt was entstehen kann.
Aber und dann auch einfach mal mutig sein, ne?
Voll. Also einfach ich finde, so gefühlt setzt er in dem Moment echt alles auf eine Karte. Guck mal, er ist 89, er sagt sich, ich mache jetzt den letzten Versuch, er geht dahin, trifft auf dem Gang vom Klo diesen Direktor, gibt ihm das Buch und in dem Moment gibt er es quasi seine Idee aus der Hand und sagt, okay, ich riskiere es jetzt entweder. Ja. Er sieht, was da in diesem Buch schlummert, was für eine tolle Idee das ist, oder nicht.
Ja, das stimmt.
Interessant ist, was der Direktor, der jetzt dieses Büchlein bekommen hat, später über diesen Moment sagt. Er sagt nämlich, er hat erst gedacht, Horst wäre ein Spinner, aber dann hat er sich wohl daran erinnert, wir suchen ja eine bestimmte Sorte Spinner.
Das finde ich so gut.
Und deshalb nimmt er das Buch mit, zeigt es seinem Kollegen für Energiethemen und dann bekommt Horst eine Nachricht.
Mhm.
Und zwar eine sehr erfreuliche Nachricht, denn dieses Sprünge-Institut findet seine Idee gut und sagt, wir glauben, das ist eine Idee, die hat Potenzial, die könnte wirklich was verändern.
Ja. Oh. Boah. Endlich. Ich habe hier jetzt nochmal diese Jahre durchlebt, die Horst ja da in seinem Büro abgeschottet durchleben musste und ehrlicherweise auch vielleicht seine Frau durchlebt hat.
Ja, die hat bestimmt auch gesagt, Halleluja.
Nichts von ihm hatte, wirklich. Ja. Horst ist natürlich völlig aus dem Häuschen. Bis jetzt gibt es ja nur eine Idee, es gibt dieses Notizbuch, Zeichnungen, aber es gibt auch ein Miniaturmodell seiner Idee bei ihm zu Hause. Natürlich hat er das mal nachgebaut. Das Windrad ist immerhin so groß wie er, aber wird es wirklich jetzt die Möglichkeit geben, das nachzubauen und zwar höher als der Eiffelturm.
Ja,
also
das
kann man sich, genau, kann man sich nicht oft genug in den Kopf rufen. Er will da wirklich ganz hoch hinaus. Die Innovationsagentur möchte jetzt erstmal einen Mast bauen, der messen kann, ob so weit oben überhaupt so viel Wind weht wie angenommen und wieder in dem Notizbüchlein ausgerechnet. damit dann klar ist, lohnt sich dieser ganze Aufwand überhaupt? Es ist ja auch eine unglaubliche Materialschlacht, ne? Also ja. Es ist Wahnsinn.
Ja, genau. Und das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Zahnstocher. Also es ist halt wirklich ein gerader Mast, der nur zum Messen aufgebaut wird. Und zwar in Sachsen, in einem Windpark. 300 Meter ist der hoch. Und wenn man sich das mal auf so ein Bild anguckt, dann wird schon da sehr schnell klar, weil das ja in einem Windpark ist, wo schon andere Windräder stehen, die sehen einfach auf einmal so mini aus. Mhm. Also dieser
wie Zahnstocher.
Messmast alleine ist schon so viel höher. Und was jetzt aber natürlich wichtig ist, das Ergebnis, was bei dieser Messung rauskommt, denn dieser Mast kann wirklich prüfen, 40-60% mehr Windenergie gibt es in so einer Höhe und der Wind dort oben ist sogar so stark, wie sonst nur Offshore-Wind gemessen werden kann, also im Meer, da gibt es ja auch Windräder, die sind viel effektiver als die an Land normalerweise, aber es ist natürlich auch viel aufwendiger und noch uncooler für die ganzen Ökosysteme da im Meer, da Windräder hinzubauen. Das muss ja dann auch in den Meeresboden gebohrt werden und das ist sehr, sehr kompliziert und das eröffnet jetzt auf einmal Möglichkeiten, so wie krass wäre das, wenn man jetzt ein Windrad an Land bauen könnte, was so starken Wind verarbeiten kann, den es sonst nur offshore gibt. Also ja, auf einmal sind da alle sehr Feuer und Flamme und man könnte die halt auch, diese hohen Windräder, in die Windparks bauen, die es schon gibt. Also einfach wie so eine zweite Ebene. Die würden sich nicht gegenseitig den Wind wegnehmen, weil sie eben ganz anderen Wind abfangen. Und man könnte dann auch Flächen nutzen, die ja schon als Windparks zugelassen sind. Und das hat auch Vorteile, weil Windräder oder Flächen dafür zu genehmigen, es dauert ansonsten Jahre.
Jahre. Mhm. Jahrzehnte. Ja, also klingt alles irgendwie sehr, sehr hoffnungsvoll. Aber so sehr sich Horst darüber freut, er wird leider nicht jünger. Er ist jetzt schon über 90. Kann leider kaum noch laufen, hat langsam auch wirklich keine Kraft mehr. Aber er will doch noch so, so gerne erleben, wie das erste Höhenwindrad jetzt aussieht. Ob das wirklich umgesetzt wird, ob das den erhofften Zweck quasi erfüllt. Mhm. Und dieser Messmast wird im Mai 2023 gebaut und im Juni 2023 stirbt Horst dann mit 93 Jahren leider. Oh. Also er erlebt das Ganze nicht mehr.
Nee. Oh. In seiner Todesanzeige, da ist ein Bild und es ist kein Bild von ihm, sondern es ist ein Bild, ich glaube, von dem Windradmodell in seinem Garten. Also auf jeden Fall sieht man das Windrad quasi.
Das war sein Leben, ja.
Das war sein Leben, dafür hat er gelebt. Er wird leider nie sehen, wie es in echt aussehen wird. Aber ich hoffe, dass er trotzdem die Absicht gespürt hat, mit wie viel Ernsthaftigkeit dieser Bau verfolgt wurde. Denn es wird wirklich gebaut. In der Gemeinde Schipkau in Brandenburg, das ist da, wo dieser Windpark ist, wo auch der Mast aufgebaut wurde, wird jetzt tatsächlich das größte Windrad der Welt gebaut. Also mit jetzt meine ich jetzt, das passiert aktuell. Es gibt keinen Kran der Welt, der hoch genug wäre und deshalb wird so ein ganz spezielles Prinzip verwendet, was so funktioniert wie ein Teleskop. Also auch das ist schon spektakulär. Man muss sich wirklich auch für den Aufbau schon ganz neue Methoden ausdenken, aber es passiert.
Ja, das ist doch toll. Also wir hoffen, vielleicht sieht er das ja von irgendwo. Er ist ja
oben.
Kommt
vielleicht
ja
ist er jetzt näher dran.
Genau, ganz weit nach oben. Wir hoffen wirklich, dass er das irgendwie gespürt hat. Dieses Windrad wird jetzt über 100 Meter lange Flügel haben und insgesamt 364 Meter hoch sein. Also das sind gigantische Maße, die dieses Windrad haben wird. Und es steht dann in einem Windpark, der früher mal ein Braunkohletagebau war. Und noch dieses Jahr soll das erste Höhenwindrad tatsächlich an den Start gehen. Weitere sind schon in Planung. Bis 2030 sollen dann 1000 Höhenwindräder in Deutschland gebaut werden. Also da geht es dann sprunghaft sehr, sehr schnell weiter mit den Höhenwindrädern.
Mal gucken, ja.
Und in dem Energiepark in Brandenburg gibt es auch Photovoltaikanlagen, also erneuerbare Energien quasi auf drei Ebenen. Also genau, Photovoltaik, cool. Die kleinen Windräder und dann die Höhenwindräder, ja, die Horst Bendix sich überlegt hat.
Ja, und gespannt. Es gab wohl auch vor Ort wenig Protest so vorher, weil einfach die Leute auch sehr früh mitgenommen wurden. Ich meine, da war natürlich auch an der Stelle schon ein Windpark, die kannten das schon. Aber trotzdem irgendwie interessant, dass jetzt so an dem Ort, wo das erste Höhenwindrad gebaut wird, es ansonsten wenig Widerstand gab. Es ist auch interessant übrigens für Regionen, die ansonsten als windschwach gelten, weil diese Höhenräder halt Wind abfangen, den man sonst gar nicht nutzen könnte. Also es werden auch echt nochmal mehr Flächen dann interessant. Es ist schon krass, dass Horst da noch mit Ü80, Ü90 Dinge bewegt hat, die wirklich jetzt unsere Zukunft. Und wenn man ihn googelt, dann sind auch so alle Artikel erst ein paar Jahre alt. Er hat sich so am Ende nochmal einen richtigen Namen gemacht.
Ja, das stimmt. Und ich habe den Namen auch bisher noch nicht gehört. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt hier darüber gesprochen haben, weil das einfach ein wirklicher Windrad-Pionier war und quasi jetzt so die Verwandlung stattfindet vom Braunkohlebaggerbauer zum Windrad-Pionier. Ja. Also das ist irgendwie so the circle of Horst Bendix life.
Ja, und auch der Ort, wo dieses Windrad jetzt gebaut wird, hat ja so eine Veränderung gemacht.
Ja, das stimmt.
War vorne Braunkohletagebau und jetzt wird da Windkraft gewonnen. Und er hat genau die gleiche Entwicklung quasi gemacht in seinem Leben.
Ja, wir sind so gespannt, oder ich zumindest kann es gar nicht erwarten, da das erste Windkraftrad zu sehen. Ich wette, da reisen dann auch Leute hin, um sich das anzuschauen. Also das muss ja unglaublich sein.
Wenn ihr das macht, schickt uns mal ein Bild.
Ja, spätestens 2030 kann man sich da also hoffentlich einige ansehen.
Ja, ich möchte am Ende dieser Folge auch nochmal sagen, ich liebe Wind.
Ich gar nicht, aber ich glaube, da könnten wir jetzt eine eigene Folge draus machen. Ich finde Wind, vielleicht haben wir da hier auch schon drüber geredet, so was Wetter angeht, ist für mich das absolut Nervigste.
Ich finde es herrlich, wie man sich da reinlegen kann. Toll.
Oh, ich finde es so nervig. Wirklich, Wind bräuchte es für mich nicht, aber er ist so wichtig, dass es mir
Horst, zum Glück hörst du das nicht. Luisa meint es nicht so.
Nee, Wind mag ich wirklich gar nicht. Er macht mir auch Angst. Es ist nichts, nichts, was ich gerne habe.
Oh nein.
So ein sanftes Lüftchen, aber kein Wind.
Okay, dann lasst euch überraschen, welcher Wind hier nächste Woche weht.
Oh ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche Samstag mit einer ganz neuen, frischen Folge, einer durchgewehten Folge hier Behind Science. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.